Warum heißt der Film Einer flog über das Kuckucksnest?
Das kommt aus einem Kinderreim, der eigentlich keinen Sinn macht. Und es geht um einen Gänseschwarm. Die einen fliegen nach Westen, die anderen fliegen nach Osten und die anderen fliegen übers Kuckucksnest. Also daher kommt das. Der macht auch grundsätzlich keinen Sinn, der Reim. Aber das bedeutet im Englischen und auch im Deutschen, dass man ein bisschen verrückt ist. Also manchmal sagt man ja auch, du hast ja wohl einen Kuckuck oder du hast ja wohl einen Vogel und meint damit jetzt nicht ganz richtig. Und das ist im Englischen genauso und da wird der Begriff Kuckuck sogar noch mehr so verwendet.
Meine Frage, also ich habe mich gefragt, gibt es überhaupt ein Kuckucksnest?
Genau, das ist auch,
Das
ja,
gibt, weil der Kuckuck
gibt's
legt ja
nicht.
seine Eier woanders rein, deswegen.
Hast du schön gelernt aus dem letzten
Na?
Podcast.
Ja, das erschließt man den Bogen direkt zum Vivarium. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marne Movie Magic Podcasts. Wir sind heute wieder hier und haben uns für euch einen Film angeschaut. Und zwar ist bei mir wieder die Juli Dalla, die mit mir zusammen immer Filme gucken darf.
Hallöchen.
Und heute haben wir uns einen Film angeschaut, der schon relativ alt ist, aufgrund einer Neuerscheinung auf Netflix. Denn die Serie Ratched ist jetzt auf Netflix erschienen. Und in der Serie geht es um einen Charakter aus einem früheren Film, und zwar aus Einer flog über das Kuckucksnest. Und wir haben uns gedacht, wir schauen uns diesen alten Klassiker mal an, denn das ist wirklich einer, der auch heute noch als einer der besten Filme gilt, die jemals produziert wurden. Und deswegen dachten wir uns, wir haben den bisher noch nicht gesehen und einige von euch vielleicht auch noch nicht. Schauen wir uns den doch mal an. Was können wir euch dazu erzählen, gerade wenn jetzt ein Spin-off auf Netflix startet?
Ganz genau. Einfach eine gute Gelegenheit, um den Klassiker anzuschauen und zu gucken, was er uns vielleicht heute noch sagen kann.
Ich würde sagen, wir starten einfach mit einer kurzen Inhaltsangabe, um euch mal kurz abzuholen, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt oder falls es eine Weile her ist.
In dem Film Einer flog über das Kuckucksnest aus dem Jahr 1975, der auf dem gleichnamigen Buch basiert, geht es um unseren Hauptcharakter, der verkörpert wird von Jack Nicholson und Randall McMurphy heißt.
Randall Patrick McMurphy, ja.
Randall Patrick McMurphy, und der sich, sagen wir mal, in eine Nervenheilanstalt reinschmuggelt. Er möchte eigentlich dem Gefängnis entgehen und tut so, als wäre er vielleicht ein ganz kleines bisschen verrückt. Und dort begegnen ihm ganz viele Charaktere, die ebenfalls Insassen dieser Nervenheilanstalt sind. Und er stellt schnell fest, dass das Regime, das dort geführt wird, unter anderem oder ganz besonders von der, naja, faschidoiden Hauptschwester Ratched, die Charakter ganz schön unterdrückt.
Ja, ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Der Film startet ja letztendlich damit, dass wir in einer großen Landschaftsaufnahme sehen, wie Jack Nicholsons Charakter eingeliefert wird quasi. Und den ersten Charakter, den wir kennenlernen, ist diese Hauptschwester Ratched letztendlich, die den langen Gang entlang schreitet und quasi ein eindrucksvolles erstes Bild vermittelt.
Was mir beim Schauen aufgefallen ist, sind solche, sagen wir mal, polaren Themen wie Änderung und Stillstand, das Individuum und die Institution, Freiheit und Gefangenschaft auf jeden Fall. Mir ist ganz oft das Wort Folter in den Kopf gekommen. Zwang und freier Wille, ja, grundsätzlich Freiheit auch als Thema. Und das alles auch noch verkörpert durch die unterschiedlichsten Charaktere. Ich habe mich ganz dolle in Mr. Cheswick verliebt, der extrem konstruktiv ist. Ich fand Mr. Martini ganz toll, der von, ach, wie heißt der?
Danny DeVito.
Danny DeVito aus Kevin allein zu Hause. Den hat man überhaupt gar nicht erkannt, weil es ist natürlich ein älterer Film. Damit sind die Schauspieler wesentlich jünger, als man sie vielleicht kennt. Aber auf jeden Fall ist dieser Mr. Martini unglaublich süß. Dann spielt Christopher Lloyd einen ganz tollen Mr. Taylor. Ganz anders als sein verrückter Professoren, als seine verrückte Professorenrolle in Zurück in die Zukunft, ist er hier halt ein junger Typ, der Aufstand eigentlich auch ganz gut findet. Das sind also die verschiedensten Charaktere. Auch Mr. Harding, der vielleicht der angepassteste von allen ist, ist total bezaubernd. Und dann gibt es noch so einen Opi im Hintergrund, der die ganze Zeit nur durch die Szenen tanzt. Auch was dort im Hintergrund passiert, ist gerade was ihn angeht, sehr, sehr schön.
Das ist halt einer von denen, die ja eher nicht mehr ansprechbar sind, die auch in den Therapiesitzungen nicht teilnehmen. Ja, letztendlich sehen wir ja in dem Film immer einen Wechsel zwischen Sachen, die sich in dem Institut abspielen, und den Dialogszenen, wenn sich die Protagonisten zu Therapiesitzungen treffen und Sachen diskutieren.
Ja, es geht also, wenn man möchte, um den Alltag in dieser Nervenheilanstalt und den Umgang mit den Insassen. Und was ich auch total bezaubernd finde an dem Film, also ich habe mich darauf eingestellt, dass das ein bisschen ein Thriller, ein Horror ist, dass es ein Film ist, bei dem ich mich nicht besonders gut fühlen werde. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen verwechselt mit Jack Nicholsons anderen Film, The Shining, so von der Optik her. Und tatsächlich finde ich den Film aber, naja, man fühlt sich schon nicht gut, aber er ist deutlich schöner. Also ist ein bisschen Drama, er ist ein bisschen Thriller.
Ist auf jeden Fall kein Horrorfilm wie The Shining.
Ganz genau. Und die Nervenheilanstalt wird auch nicht als ein gruseliges Thema verkauft, sondern die Charaktere sind von Anfang an wirklich als Menschen gezeigt. Also man sieht ja die Therapiesitzung und dann sieht man, was diese Menschen quasi in ihrer, wenn man sagt, Freizeit machen. Also sie spielen Poker, seitdem Jack Nicholson da ist, um tatsächlich um Zigaretten. Sie spielen Basketball, damit fangen sie scheinbar auch gerade erst an, obwohl dieser Platz natürlich schon länger existiert auf ihrem Hof, auf den sie oft gehen.
Dazu muss man vielleicht sagen, dass sie am Anfang, als Jack Nicholson dort auftaucht, ist es eine sehr stringente Abhandlung, was die Insassen dort machen dürfen und was nicht, quasi. Und erst mit der Ankunft von ihm fängt es an, das alles so ein bisschen in Wallung zu bringen, weil er derjenige ist, der sich nicht unbedingt an diese Regeln halten will und der
Der
das
sie auch
Ganze.
hinterfragt.
Genau, und er will halt auf jeden Fall direkt am Anfang, relativ früh ist es eine Szene, dass er mit einem der Insassen wettet, dass er die Schwester Ratched bricht, dass er sie dazu bringt, von ihrem strikten Plan abzuweichen. Und das ist ja letztendlich irgendwie auch die Handlung, die er. Das ist der Weg, den er gehen will, quasi. Das ist so sein großes Ziel im Film, habe ich das Gefühl. Und es ist, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, zumindest ein großes Gegeneinander zwischen Ordnung und Chaos. Gerade in den Diskussionssitzungen, die ja am Anfang immer noch sehr straight ablaufen und Schwester Ratched da auch versucht, ein bisschen was Therapiemäßiges aus ihren Patienten rauszuholen, endet das sehr häufig dann plötzlich im Chaos, wenn ja, McMurphy dort einschreitet und sich selbst mit einbringt in die Handlung. Und dann merkt man schon, plötzlich ist Tohuwabohu und das gefällt ihr gar nicht.
Also die Antagonisten und damit auch die Personifikationen quasi von diesem Freiheit und Gefängnis, von Ordnung und Chaos sind eben die Hauptschwester Ratched und McMurphy. Genau. Und es ist im Prinzip ein Hin und Her. Also der Film spielt entlang dieser Reibungslinie zwischen diesen Sachen. Und was interessant ist, ich glaube auch, dass McMurphy am Anfang nur den Sinn hatte, erstens dem Gefängnis zu entgehen. Er ist nämlich ein verurteilter Straftäter. Auf jeden Fall, ich denke auch, dass er dann eigentlich damit spielen wollte, dass er dachte, er steht über dem System drüber, er kann hier jederzeit wieder rausmarschieren und plötzlich im Film feststellt, dass es ein absolutes Abhängigkeitsverhältnis gibt und dass er auch immer angepasster wird tatsächlich. Ich finde, das hat man ganz gut durch seinen Kleidungsstil gemerkt. Anfangs ist er mit seiner schwarzen Lederjacke rumgelaufen, mit seiner Jeans, mit seinem blauen Hemd.
Ja, alle anderen
Irgendwann,
hatten diese Einheitskleidung
genau,
an.
irgendwann zieht er sich dieses weiße Hemd über, hat immer noch so ein bisschen was, seine T-Shirts drunter durchgucken. Das wird
Okay.
immer weniger, während
Bis
es
zur
bei den
letzten
anderen,
Szene.
genau, das wird, bis es bei den anderen Charakteren tatsächlich. Die ziehen sich immer mehr andere
Ach,
Sachen an.
tatsächlich. Ja, der eine hat ja zwischendurch auch seine Jacke in der Hand. Und am Ende hat er sie dann, oder in der Mitte hat er sie dann an, hat er sie
Genau.
übergezogen, tatsächlich.
Also Kleidung und
Okay.
Konformität spielt hier, glaube ich, auch nochmal eine Rolle. Da kann man dann sicherlich nochmal in die Szenen einzeln reingehen und sich das genauer angucken. Das ist jetzt nur so mein Eindruck gewesen beim Schauen. Genau, und McMurphy wird also auch irgendwie immer angepasster. Und gerät auch in dieses Abhängigkeitsverhältnis. Und ich denke, am Ende geht es gar nicht mehr darum, irgendwie Ratchet zu brechen, sondern eher dafür zu sorgen, dass man selber nicht gebrochen wird. Und er kriegt auch mit, wie das System funktioniert und wie schlecht behandelt die Insassen werden. Oder zumindest meint er das, denn es gibt eine Schlüsselszene, in der die Miss Ratchet sagt, alle diese Menschen oder die meisten dieser Menschen hier sind freiwillig. Und nur wenige sind tatsächlich gezwungen, hier zu bleiben.
Das bringt ihn ja völlig aus dem Konzept.
Ja, also total. Das ist für ihn ganz, ganz merkwürdig, weil da versteht er nicht, wie ein System, das so gestaltet ist und so fest in den Strukturen, wie man da freiwillig mitmachen kann. Er kommt damit gar nicht klar.
Aber das ist ja auch der Punkt, in dem er selber feststellt, er hat eventuell einen Fehler gemacht, sich dort einliefern zu lassen, weil er zu einem der Wärter sagt, ich bin hier sowieso nur noch 68 Tage. 68 Tage, wenn du weißt, du weißt doch, was ich meine. Wobei du schon mehrfach gesagt hast, also ich weiß immer nicht so richtig, was er meint.
Ja, das ist einer der Sprüche, die er sagt, aber ich denke, das ist eher so eine künstlerische Gestaltung des Charakters.
Aber in der Regel weiß man nicht so wirklich, was er sagt.
Naja, es sind meistens irgendwelche schmutzigen Witze und das verstehe ich nicht.
Okay. auf jeden Fall hat er das ja zum Wärter gesagt und der Wärter hat ihn angeguckt, ja, im Gefängnis, aber hier läuft es anders. Du wirst hier rausgelassen, wenn wir der Meinung sind, dass du so weit bist, hier rauszukommen. Und dann realisiert er erstmal, oh shit, vielleicht habe ich hier Mist gemacht und ich hätte mich nicht mit den Leuten anlegen sollen. Und dann ist er ja auch so ein bisschen wütend auf seine anderen Leute, die dort sind, weil er...
Seine Kumpanen.
Genau, weil sie ihn ja angestachelt haben, gegen Miss Ratchet vorzugehen. Sonst hätte er das ja gar nicht alles gemacht. Und dann erfährt er auch noch, dass die alle freiwillig dort sind und jederzeit gehen könnten. Das heißt, er ist eigentlich der Einzige, der da wirklich gefesselt ist in dem Moment.
Ja. Also Abhängigkeit kommt auf jeden Fall in jeder Hinsicht raus und letztendlich ist ja auch er freiwillig in dieser Nervenheilanstalt, weil er dem Gefängnis entgehen wollte, aber diese Nervenheilanstalt gerät für ihn zum absoluten Gefängnis.
Ja.
Und für mich drückt sich das vor allen Dingen in der letzten Szene aus. Jetzt, der Film ist relativ alt, man hatte jetzt wirklich, wirklich lange Zeit, sich den anzuschauen. Auf jeden Fall, es ist ein alter Film und wenn ich jetzt hier irgendwie spoilere, sorry, tut mir voll leid. Das End vom Lied ist letztendlich, dass McMurphy plant auszubrechen, jetzt wirklich, und er möchte noch eine riesengroße Abschiedsparty feiern. Das ist mit Alkohol, mit Tanzen, mit Musik. Es ist, sieht wirklich ganz schön aus. Es ist Weihnachten, dann wird der eine Insasse weihnachtlich geschmückt. Das ist irgendwie herzerwärmend. Und dann passiert etwas, weswegen der Ausbruch ein ganz kleines bisschen verzögert wird und McMurphy schläft ein. Es ist wirklich sehr, sehr spät. Er hat die vergitterten Fenster bereits aufgeschlossen und aufgemacht und müsste eigentlich nur noch rausklettern. Und dann schläft er ein vom geöffneten Fenster. Und ich finde, das ist eine Szene, die den Film ganz gut beschreibt. Denn jeder dieser Insassen dort könnte theoretisch raus. Also es scheint so, als wäre keine Tür wirklich abgeschlossen. Die können sich ja auch recht frei bewegen, außer in den Schlafsaal, in den können sie nicht. Da beschwert sich einer der Charaktere ja auch, der ein bisschen weit im Hintergrund steht und sagt, wieso kann ich nicht in den Schlafsaal am Tag? Und ja. Ratchet sagt, das kannst du nicht, weil du würdest den ganzen Tag einfach nur im Bett liegen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen doch hier alle miteinander reden, weil uns das gut tut. Und auch da sieht man nochmal Ratchet, die wir ja auch schon quasi ein bisschen subtil als Bösewicht dargestellt haben.
Auf jeden Fall eine sehr kühle Person,
ja, scheint
kaum
aber,
Emotionen.
Scheint aber gar nicht so sehr schwarz und weiß gezeichnet als Bösewicht zu sein. Ne?
Gerade am Anfang, als sie halt reinkommt, zeigt sie eigentlich null Gefühlsregung. Also ihre Mundwinkel bewegen sich in keinstem Maße. Und das Einzige im Verlauf des Films, wenn sie tatsächlich den Anflug eines Lächelns hat, ist, wenn es McMurphys Charakter, wenn sie ihm eins reinwirkt, wenn es ihm ein bisschen schlechter geht, gerade weil sich dieser Machtkampf entspinnt und sie ihn auch so als Gegner annimmt, sage ich mal. Am Anfang wirkte sie für mich schon wie die klassische Therapeutin, die ihren Insassen helfen will, da dort irgendwie mit der Therapie. Jetzt im Nachhinein, wenn man sich das alles nochmal anguckt, merkt man schon, sie hat etliche Triggerpunkte bei ihren Patienten, die
sie
dann...
Sie weiß auf jeden Fall, wie die ticken und was sie anspricht.
Und sie weiß auch, wie sie die Leute wieder klein halten kann, wenn sie zu offen sind plötzlich in der Therapie. Gefällt ihr das nämlich auch nicht oder wenn sie zu sehr aus dem Muster fallen. Mhm. Aber das ist mir am Anfang noch nicht so aufgefallen. Also am Anfang fand ich die noch korrekt, sage ich mal.
Ja. In dem Film gibt es für mich auch keine wirkliche Schwarz-Weiß-Zeichnung. Also man folgt ja McMurphy. Und ich habe mich auch am Anfang gefragt, ob das der richtige Charakter ist, um dieser Geschichte zu folgen. Denn er ist verurteilt für eine Straftat, die meiner Meinung nach sehr, sehr schlimm ist. Mhm. Er wirkt auch nicht ganz richtig im Kopf. Also da habe ich mir auch immer die Frage gestellt, was ist jetzt mit ihm? Was soll ich eigentlich über ihn denken? Und als ich mich so ein bisschen belesen habe, ist mir aufgefallen in dem Buch, Einer flog übers Kuckucksnest, ist es auch gar nicht McMurphy, der Hauptcharakter ist und dem man folgt, sondern der Häuptling, ein Charakter, der auch später noch sehr, sehr stark wird, der sich anfangs noch im Hintergrund aufhält, vermeintlich taubstumm, der aber allem Anschein nach auch dem Leben draußen entfliehen möchte und deswegen freiwillig in der Anstalt ist, nichts sagt, so tut, als würde er nichts verstehen und letztendlich seine Freiheit wieder gewinnt, weil er durch McMurphy neuen Mut, neuen Lebenswillen hat und auch ja, feststellt, dass Freiheit vielleicht besser ist als das Leben, was er in der Anstalt hat.
Der Film, das hatte ich jetzt im Nachhinein gelesen, wird tatsächlich auch für Vorlesungen genutzt im Psychologiebereich. Und es geht halt wahrscheinlich am ehesten sogar darum, dass nicht alles nach einem strikten Fahrplan gemacht werden muss, so wie das Miss Ratchet gerne hätte, sondern dass es teilweise ja tatsächlich sehr guten, sehr viel Effekt hat, wenn da ein bisschen Abwechslung und Leben reinkommt, quasi, wenn man die Patienten individuell behandelt und nicht alle nach der gleichen Schiene, denn das ist ja letztendlich, was McMurphy macht. Er will sie ja dazu bringen, endlich zu leben und nicht nur da zu sitzen. Und bei den meisten hat es halt tatsächlich auch einen positiven Effekt. Also man sieht es bei Billy, der am Anfang sehr...
Billy, ein ganz junger Mensch, der allem Anschein nach Mutterkomplexe hat.
Und sehr stark stottert. Also das ist so sein Hauptproblem, glaube ich. Und dass er nicht, ja, er kann halt nicht so wirklich mit Menschen reden. Und gerade wenn er mit McMurphy unterwegs ist und wenn es ihm gut geht, dann redet er komplett stotterfrei. Bis zu Szenen, denn wenn er dann wieder an seinen Mutterkomplex erinnert wird, was ja dann halt einer seiner Triggerpunkte ist, sage ich mal. Oder beim Häuptling merkt man auch, okay, am Anfang stand er nur da mit seinem Besen und hat still in der Ecke gestanden und am Ende ist er derjenige, der sein Leben in die Hand nimmt, genau, weil er endlich stark genug ist.
Ja, und auch Mr. Cheswick, mein absoluter Liebling, der so niedlich ist und auch so komplexe Konzepte irgendwie erstellt. Er stellt auch in der einen Therapiesitzung in Frage, wie Miss Ratchet arbeitet und meint, also Miss Ratchet geht wirklich direkt auf diese Triggerpunkte ein. Es ist im Prinzip Salz in die Wunde reiben, immer und immer wieder. Was ist dein Problem? Du hast ein Problem mit deiner Mutter, du hast ein Problem mit deiner Frau. Wir reden jetzt darüber. Jeder muss was dazu sagen. Und gerade Billy geht es in dieser einen Szene wirklich nicht besonders gut. Und Cheswick fragt, warum muss er denn darüber reden, wenn er das gerade nicht möchte? Können wir nicht etwas anderes machen? Wir wollen alle ein Basketballspiel sehen. Das wäre doch total toll, wenn wir das machen könnten und vielleicht würde es uns auch helfen. Und das ist ein total konstruktiver Gedanke und er lehnt sich auf, hinterfragt das Ganze und man sieht dann auch ein paar Szenen später, gibt es, sagen wir, einen kleinen Ausbruch, einen Ausflug und Die ganze Mannschaft kapert ein Boot und geht fischen. Und allen geht es unwahrscheinlich gut. Es ist natürlich wild durcheinander und das Boot ist irgendwann führerlos. Aber alle lachen und alle sind super stolz darauf, was sie gemeistert haben und welche Fische sie gefangen haben. Und das zeigt eigentlich, dass dieser Therapieansatz vielleicht der richtige für diese Menschen ist. Nicht für alle dort drin, aber zumindest für diese Gruppe, die sich da gebildet hat.
Ich würde gerne vielleicht über ein paar wiederkehrende Elemente sprechen, die mir zumindest aufgefallen sind. Also zum einen ist da dieses große Waschbecken im Waschraum, beziehungsweise dieser Wasserspender, bei dem McMurphy in einer der ersten Szenen sagt, ich werde jetzt hier ausbrechen, ich reiß das Ding jetzt hier raus aus dem Boden und werfe das durch die Wand und dann komme ich hier raus. Und alle sagen, nee, ich wette aber dagegen, dass es bei dir, dass du das nicht schaffst und so, das ist halt schwer. Und es ist eine relativ lange Szene, in der er wirklich kraftvoll daran zieht und dann irgendwann am Ende einsehen muss, ja, er kriegt es halt nicht hin.
Er ist nicht stark genug.
Er ist nicht stark genug und geht wieder raus mit den Worten, ich habe es wenigstens versucht. Das kann ich wenigstens sagen, ich habe es versucht. So, während alle anderen halt ihr Schicksal annehmen, so ungefähr. Und am Ende ist das ja dann das wiederkehrende Element, weil genau dieser Plan, den er eigentlich hatte, den setzt der Häuptling ja dann um, bei dem er genau das so ausführt. Was eine coole Sache ist, von der er dann am Ende überzeugt ist, okay, jetzt ist er stark genug, um das zu machen. Durch McMurphy hat er diese innere Stärke erlangt, dort rauszukommen.
Es gibt im Film auch immer wieder Szenen, wo verschiedene Charakter ihm sagen, dass sie nicht stark genug sind, auszubrechen oder nicht groß genug sind. Hm. Also diese Begriffe werden auch oft verwendet.
Gerade beim Häuptling, er hat selber zu
sich... Auch Billy hat das gesagt. Auch ihm wird kurz vorher, also kurz vor der Endszene noch auf der Party angeboten, du kannst mitkommen, kannst mit mir ausbrechen. Und auch Billy sagt, nein, das kann ich noch nicht, so weit bin ich noch nicht.
Ja, das stimmt.
Cheswick sagt das, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und auch der Häuptling hat es in irgendeiner Nachtszene nochmal gesagt. Und in dem Moment.
Er hat auf jeden Fall gesagt, ich bin nicht so groß wie du, wo man sich denkt, der ist 2 Meter groß, dieser
Oh
Typ.
ja, der Häuptling ist sehr, sehr groß. Ja. Genau, und dann findet er die Größe und findet die Stärke, den Plan, den McMurphy irgendwann am Anfang des Filmes mal zusammengesponnen hat. Er nimmt sich diesen Wasserspender, reißt ihn aus dem Boden, wirft ihn gegen ein Fenster und zerstört damit ja quasi das Gefängnis zur Außenwelt. Und dann bricht der Häuptling aus und rennt in die Freiheit.
Ja, was ja auch die letzte Szene dann auch dieser Kontrast zur ersten Szene ist. Beide Male die gleiche Einstellung quasi, fast die gleiche, es ist Natur zu sehen. Und das eine Mal wird halt unser Protagonist aus der Freiheit ins Gefängnis reingebracht. Und in der anderen Szene erreicht der Häuptling halt aus dem Gefängnis wieder seine Freiheit in die Natur. Schöner Kontrast auf jeden Fall von Anfang bis zum Ende. Dann sind mir die Spielkarten noch aufgefallen, die McMurphy mit reingebracht
Oh
hat.
ja, sexistische Spielkarten oder erotische Spielkarten.
Ja, die er relativ früh ja auch ins Spiel bringt, also gleich mit der ersten Interaktion mit den Insassen umstreift er so den Tisch, die irgendwie Karten spielen und er zeigt halt, ich glaube, Chestwick ist es.
Nee,
Oder
Martini,
Ma
ist ja auch egal.
ja, und einem von beiden zeigt er auf jeden Fall dann die Karten und verführt ihn so ein bisschen, dann vom Tisch wegzugehen. Und er ringt quasi die Aufmerksamkeit, sodass er direkt von Anfang an im Mittelpunkt steht und
Ja,
zeigt
sexy
hier,
aus.
das läuft jetzt ein bisschen anders alles. Und die tauchen auch immer mal wieder auf. Er hat die immer wieder dabei und spielt mit denen, um beispielsweise Diskussionsrunden zu unterbrechen, in denen er laute Geräusche mit den Karten macht, so ungefähr, die Aufmerksamkeit wieder auf sich zieht. Bis zum Ende, wo er nicht mehr in dieser Anstalt ist, sondern aber seine Karten noch. Und das so ein bisschen das Zeichen von Rebellion ist vielleicht, was noch auflebt bei den restlichen Insassen, dass sie mit seinen Karten noch weiterspielen quasi.
Das ist total interessant, weil ich finde ja auch, dass Sexualität in dem Film eine Rolle spielt in gewisser Hinsicht. Also, ja, können wir es anschneiden. Im Prinzip,
Ja, klar.
McMurphy ist verurteilt, weil er eine 15-jährige, also mit einer 15-Jährigen geschlafen hat, von der er behauptet, sie hätte ausgesehen wie 35 und hätte ihm gesagt, sie wäre 18, was ja auch solche Sachen sind. Das ist nicht mal mehr schwierig zu beurteilen. Das
Ja.
ist einfach schlichtweg nicht richtig.
Gerade wie er das dem Direktor der Anstalt erklärt, warum er das gemacht hat und dass er doch auch nicht hätte widerstehen können, so ungefähr, ist schon
Ja.
eine sehr, also ist eine sehr schwierige Szene. Ich glaube auch damals schon.
Das Buch ist entstanden, als gerade angefangen hat, freie Liebe und Hippie-Bewegung. Das könnte man also eventuell
Ja,
in
oh mein
dieser
Gott.
Hinsicht verorten. Dann gibt es den Mr. Harding, der totale Komplexe hat, weil seine Frau Blicke von anderen Männern auf sich zieht. Und er einfach die ganze Zeit behauptet, sie würde ihn betrügen. Also allem Anschein nach fühlt er sich nicht genug. Billy hat einen Mutterkomplex. Da kann man auch nur mutmaßen, was da im Hintergrund passiert ist. Aber es muss auch irgendwas mit Sexualität zu tun haben. Er hat mehrere Suizidversuche hinter sich. Immer wieder verknüpft mit solchen Momenten, in denen er sexuelle Freiheit erlangen wollte. Und auch alle anderen Charaktere sind zumindest sehr stark interessiert am anderen Geschlecht und körperliche Liebe mitzukriegen. Und das wird auch komplett unterbunden. Ich denke auch, dass die Hauptbösewichte sind halt hauptsächlich Schwestern. Also das Bild von Weiblichkeit und Männlichkeit, von Freiheit und dem, was Männer brauchen und dem, was Frauen eventuell auch nicht bieten, das kommt hier auch immer so zum Tragen. Und da finde ich es sehr interessant, dass du sagst, dieses Kartenspiel ist ein Punkt der Rebellion, der auch im System bleibt. Und dass das so der Funken war, der das Ganze irgendwie angefacht hat.
Ja, ist halt so ein bisschen sein Überbleibsel, was er hinterlässt am Ende. Ja, und natürlich, dass sie vielleicht sich doch alle ein bisschen weiterentwickelt haben.
Ja, aber wie gesagt, da wird es sehr positiv dargestellt und alles in allem ist irgendwie, naja, ist das Thema Sexualität schwierig, glaube ich, in dem Film. Müsste man aber vielleicht doch nochmal anschauen unter genau dem Aspekt Frau sein versus Mann sein, also Männer sein und Geschlechterkonflikte oder was auch immer dort aufkonstruiert ist. Denn ich glaube, dass der Film heute anders gemacht werden würde. Da ist auch wieder sehr interessant, wie die Serie das umsetzt.
Auf jeden Fall.
Ja, ein Thema hatte ich vorhin schon angesprochen, dass mir das Wort Folter auch immer mal in den Sinn gekommen ist. Gerade die Therapiesitzungen waren ja sehr unangenehm zu beobachten. Ratchet hat über Themen gesprochen und die Charakter wollten definitiv nicht darüber reden und haben sich weggedreht, sind sehr klein geworden, sind Blicken ausgewichen. Also es war unangenehm zuzugucken und wahrscheinlich noch viel unangenehmer drin zu sitzen. Und ich dachte, ist das eventuell keine Therapie, sondern Folter? Und später kommt die Elektroschocktherapie auf, beziehungsweise heißt die sicherlich anders. Der Wikipedia-Artikel dazu war ganz interessant zur Elektroschocktherapie, denn allem Anschein nach, um Gottes Willen, wie gesagt, es ist ein Wikipedia-Artikel, aber allem Anschein nach wird die Elektroschocktherapie in der wissenschaftlichen Diskussion und in der Anwendung deutlich positiver wahrgenommen als in der öffentlichen Debatte. Mhm. Im Film wird sie allerdings wirklich als sehr, sehr schmerzhaft dargestellt.
Auf jeden Fall.
Ja, auch als quasi Folterinstrument, so wie es dargestellt wird. Und es findet eine Lobotomie statt. Das bedeutet eine Operation am Gehirn, die zur kompletten persönlichen Veränderung des Hauptcharakters McMurphy führt. Also der wird absolut klein gehalten, es gibt kein Selbst mehr, was übrig ist, gefühlt kein Selbstbewusstsein, wirklich nur noch ein Mensch ohne ein Ich. Auch das kommt mir wie Folter vor. Also das ist Folter definitiv, aber es wird im Film eben auch als Folter eingesetzt und nicht als eine Heilmethode. Ja, und dann dachte ich, das sind alles Krankenschwester und Pfleger, die in diesem Film eine Rolle spielen und machen im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich sollten. Noch eins, ich hatte es vorhin auch schon erwähnt, also die Insassen werden sehr menschlich dargestellt. Es war ein Novum zu der Zeit, als das Buch rauskam und als der Film rauskam. Normalerweise sind das weggesperrte Leute, die alle Probleme haben im Kopf und die nicht fähig sind, in irgendeiner Weise Interaktion zu tätigen. Und dort im Film wird es dargestellt, da entwickeln sich Freundschaften und alle werden ja auch angesprochen, Mr. Cheswick, Mr. Murphy. Mhm. Also es gibt einen gewissen Respekt voreinander. Und irgendwann sagt McMurphy auch zu seinen Kollegen, ihr seid nicht mehr und nicht weniger verrückt als die Arschlöcher da draußen. Was ja auch nochmal direkt Menschen, die schauen, also die den Film gucken, ins Gesicht sagt, spiel dich nicht auf, du bist nicht besser als die Leute hinter den Gittern, denen geholfen wird. Jeder ist auf seine Weise verrückt, jeder ist irgendwie normal und jeder ist irgendwie anders. Das fand ich ganz spannend und ich glaube, damit hat der Film wirklich ganz, ganz viele Tabus gebrochen.
Ja. Was hast du noch auf der Liste?
Ich habe mir die Frage gestellt, wer in einem totalitären System frei sprechen kann. Also in der Therapiesitzung, in der häufig Leute gefragt werden, ob sie sich äußern wollen, will das keiner. In einer demokratischen Abstimmung will keiner die Hand heben. Das war wirklich spannend, wie
Baseballspielen.
Genau. Also McMurphy möchte gerne das Endspiel oder das Anfangs-Baseballspiel sehen, was auch immer. Und Ratchet sagt, wir sind in einer Demokratie hier. Ihr könnt alle selbst entscheiden, ob ihr das wollt, aber wir müssen abstimmen. Und es gibt in diesem System aber keine Möglichkeit, demokratisch zu gewinnen.
Naja, am Anfang hat man schon das Gefühl von ihr, okay, sie gibt ihm ja eine reelle Chance. Sie lässt jetzt abstimmen. So. Und McMurphy versucht ja, die Insassen dazu zu überzeugen. Und am Anfang ist noch keiner auf seiner Seite. Am Anfang sind alle so, ja, nee, ich bäume mich hier nicht gegen die Autorität
auf.
Ja,
also der eine hebt seine Hand und streicht dann irgendwie seine Haare hinterm Ohr weg und keiner traut sich und auch ihn gucken alle nicht an und Mrs. Ratchet sagt,
ja.
Okay, ja, will ja anscheinend keiner. Dann wird das Ganze nochmal zur Debatte gestellt, einen
Tag später. Am nächsten Tag, genau, weil nochmal ein Spiel ist und dann bringt sogar nicht McMurphy zum Gespräch, sondern dein geliebter Cheswick. Ja. Und ja, diesmal geht die Abstimmung ein bisschen anders aus, denn alle tatsächlich, die an dieser Diskussionsrunde teilnehmen, heben ihre Hand und sind dafür. Und das sind insgesamt sind 18 Personen in dieser Anstalt, 18 Insassen und 9 davon nehmen an diesen Diskussionsrunden teil, weil man sich mit denen unterhalten kann. Und die anderen 9 sind halt ein bisschen abgedrehter, wie gesagt.
Der eine tanzt zum Beispiel die ganze Zeit nur im Hintergrund.
Genau, dann gibt's jemanden, der wirkt schon so, als hätte er eine Lobotomie hinter sich, der ist nicht mehr wirklich ansprechbar. Dann gibt's den Häuptling, der taubstumm ist und mehrere andere Leute, die einfach, einer sagt, er ist müde oder ihm ist kalt oder er sagt aber eigentlich immer nur den gleichen Spruch. Und ja, dann versucht McMurphy von einem von diesen noch die Stimme zu kriegen, bis dann Miss Ratchet sagt, wir vertagen diese Sitzung jetzt. Und ja, dann kriegt er tatsächlich vom Häuptling die letzte Stimme, die er braucht.
Weil es muss mit Mehrheit bestimmt werden, ob
Genau, es
dieses Spiel
stand
geguckt
9 zu
wird.
9 und
Genau.
er braucht die Mehrheit. Wobei ich mir denke, eigentlich stand es 9 zu 0, weil es hat keiner aktiv dagegen gestimmt, dass es, aber so ist wahrscheinlich Demokratie. Es ist immer eine Frage der Fragestellung.
Ich weiß auch nicht, ob das wird hier vermeintlich Demokratie genannt, aber es geht eher um die Diskursmacht. Wer hat die Macht zu bestimmen, wie die Regeln sind? Und die hat eben nicht McMurphy, das ist nicht auf seiner Seite, sondern das ist alles auf der Seite der Institutionen. Also, wer kann frei reden? Wer hat wirkliche Freiheit? Auch wenn alle freiwillig in der Anstalt sind, keiner kann irgendwie gehen, weil Miss Ratchet sagt, du bist aber noch krank und ich kann mit deiner Mutter sprechen. Oder wie sieht das mit ihrer Frau aus? Sie haben ihr nicht genügt. Also sie hat ja wirklich die Macht, die Leute tatsächlich zurückzuhalten.
Auf jeden Fall. Und das versucht sie ja mit ihm auch. Ihn will sie dann wahrscheinlich auf die gleiche Art und Weise brechen. Unter anderem mit solchen Mitteln, um zu zeigen, dein Freigeist hat hier nichts zu suchen, du hast dich an den Plan zu halten. Aber tatsächlich ist gerade das daraufhin basierte der erste wirkliche Sieg, den McMurphy erringt in diesem Film, indem er dann sich vor den Fernseher setzt, der aus ist und dieses Spiel kommentiert, was nicht zu sehen ist, und alle sich zu ihm stellen und sich mit ihm freuen und sie wirklich mitfiebern, als würde ein echtes Spiel laufen. Und das bringt sie natürlich völlig zum Ausrasten. Da erhebt sie zum ersten Mal wirklich die Stimme. Nicht mehr in diesem ruhigen, kühlen Ton, sondern mit Emotionen. Und dann, das ist der Punkt, in dem man merkt, okay, jetzt kriegt er sie tatsächlich. Das war der erste Punkt für ihn.
Ja, auch das ist schon wieder sehr interessant. Was heißt Freiheit in dem Moment? Und es sind alles sehr männlich definierte Tätigkeiten. Also man spielt Poker, eventuell mit Zigaretten, man feiert eine Party mit sehr viel Alkohol,
Ja, man schaut Sport.
man geht fischen und man schaut Sport.
Genau.
Ja.
Stimmt. Interessant. Aber es sind halt auch nur Männer in dieser
Klar,
Einrichtung.
es kann auch sein, dass genau, also jedem dieser Männer tatsächlich irgendwie, also dass jeder dieser Männer ein Problem hat mit seiner Sexualität, mit seiner Männlichkeit. Ja. Aber wie wird das Ganze behandelt? Sie werden halt teilweise, also der Film selber behandelt sie alle als Menschen mit Problemen, aber immer noch als Menschen. Von der Institution selber und von Miss Ratchet werden sie aber nicht als Menschen behandelt, zumindest nicht als mündige Menschen. Und ich glaube auch bei uns, also das würde es mir mitgeben, dieser Film. Ich glaube, auch uns fällt es manchmal sehr schwer, wenn jemand sagt, ich bin in Therapie oder ich war in der geschlossenen, ist das etwas sehr Ominöses, wo wir noch Angst haben. Und Mr. Cheswick sagt irgendwann sehr erbost über die Umstände in der Anstalt, ich bin kein kleines Kind, ich will meine Zigaretten, ich bin kein kleines Kind, die ganze Zeit über. Und ich finde, das zeigt das ganz gut, weil letztendlich werden alle respektvoll mit ihren Nachnamen angesprochen. Aber irgendwie werden sie dann doch so behandelt wie kleine Kinder. Und ja.
Als ob sie halt nicht für sich selbst entscheiden oder sorgen könnten
Ganz
und
genau.
dass deswegen die Anstaltsleitung übernehmen muss.
Richtig. Und was mir auch aufgefallen ist, einfach also das menschlich Dargestellte von den Insassen und das sehr roboterhafte Dargestellte der Leute, die dort arbeiten. Also, du hast ja schon die ganze Zeit davon gesprochen, Ratchet ist stoisch, hat einen ganz eisernen Gesichtsausdruck, da gibt es keinen Mundwinkel, der sich bewegt. Ihre junge Schwester, die ihr die ganze Zeit folgt, sagt nicht sonderlich viel.
Sie ist nur ihr Schatten eigentlich. Eigentlich läuft sie ihr nur hinterher.
Und das erste Mal und ganz viele Male im Film, in denen eine Kommunikation stattfindet zwischen Insassen und Schwestern, ist durch einen Lautsprecher, der das Ganze ein bisschen knackend wiedergibt, als wäre es halt wirklich nur so eine Signalstimme. Achtung, Achtung, Medikamentenausgabe, Medikamentenausgabe. Und das ist wirklich sehr wenig emotional. Und man sieht sie auch durch Scheiben. Ja, also auch dieser Umstand zwischen menschlich und unmenschlich wird irgendwie
Ich
dargestellt.
glaube, das Unmenschliche an ihr letztendlich ist die, oder wann man das wirklich merkt, ist die Szene, wenn sie in der Leitung darüber diskutieren, ob McMurphy denn nun hierher gehört oder nicht, ob er geistig
Ja.
gestört ist oder ob er ein völlig normaler Mensch ist. Und eigentlich kommen sie alle zu der
Nicht
Ansicht,
normaler Mensch, alle
ja,
sind
okay,
normal, aber ja.
ja, genau. Also eigentlich kommen alle zu der Ansicht, er hat keine geistige Störung, aber er ist gefährlich. Außer Miss Ratchet, die am Ende sagt, Ich denke, er ist genau da, wo er hingehört. Er müsste, also wir können ihm helfen, er sollte hier bleiben, damit wir ihn weiter beobachten können. Und das ist so der Punkt, weil ich glaube, sie hat ihn halt durchschaut. Sie weiß, okay, er wollte sich vorm Gefängnis drücken, ist deswegen hierher gekommen. So leicht kommt er nicht davon. Der bleibt noch ein bisschen hier bei mir. Und das ist so der Punkt, wo man merkt, okay, sie hat offensichtlich was vor. Also sie will ihn nicht einfach so davon kommen lassen.
Ich weiß auch nicht, ob es geplant ist, aber es ist definitiv etwas, was, also eine Schlüsselszene über ihren Charakter, wo man denkt so, oh, Vorsicht.
Ja. Ich glaube, sie ist das Gravierendste an ihr, was sie so, so gefährlich macht oder jetzt zu so einem ikonischen Bösewicht, ist halt, dass sie dieser ganzen Lobotomie und Schocktherapie-Sache überhaupt nicht abgeneigt entgegensteht, sondern sie ist so vermutlich die Person, die sich denkt, das ist genau das Mittel, mit dem man solche Leute ruhig stellt und das befürwortet.
Ihnen
Und
hilft.
genau darum geht es auch in der Serie jetzt in Ratched. Denn wir sehen, dort werden die Anfänge von ihr gezeigt, quasi, wie sie angefangen hat, in der Psychiatrie zu arbeiten, noch als relativ junges Mädchen, sage ich mal, und unbedarft. Und dann an einen Doktor gerät, der halt anfängt mit Lobotomie und sowas zu experimentieren und ihr das zeigt. Und sie ist halt von Anfang an aufgeschlossen und hat da keine Probleme mit. Und innerhalb der
Das ist auch
Serie,
sehr gefeiert worden.
ja,
Also das ist ja nicht nur, es ist
sicherlich
ja nichts ge
damals, als
Ja,
es war halt
also
neu und man hat Fortschritte gesehen, teilweise.
beispielsweise die Schwester von John F. Kennedy ist lobotomisiert worden und danach ein Leben lang ein Pflegefall gewesen. Also man hat sämtliche Dinge mit einer Lobotomie behandelt, psychische Krankheiten,
Wenn Frauen hysterisch waren.
also
Zack, Lobotomie.
schizophrenische Anfälle, Schmerzen,
Ja,
epileptische Anfälle.
das war wahrscheinlich das Wunderheilmittel, wenn man Leute einfach ruhig stellen wollte.
Ja, klar, die sind total gefügig gewesen, die haben keinen Mucks mehr gemacht, aber die sind eben wirklich nur noch gefühlt ein Körper ohne Seele. Also,
Genau.
wobei, ne, auch das wieder Wissen aus dem Wikipedia-Artikel.
Ja, und auf jeden Fall wird es in der Serie dann letztendlich sehen wir den Weg, wie sie zu dieser kalten Person wurde, die sie jetzt hier in einer Flug über das Kuckucksnest bereits ist.
Will man das wissen? Frage ich
Ähm,
mich immer.
ich glaube, bisher ist sie relativ gut angekommen, die Serie. Die ist ja jetzt schon ein paar Tage draußen. Ob man es jetzt gebraucht hätte, ist die andere Frage. Also zum einen habe ich mich gefragt, warum nimmt man gerade diesen Charakter? Ist es so ein ikonischer Charakter, dass man sich den raussucht für eine Serie? Und ja, hätte es sein müssen. Also hätte es nicht auch einfach gereicht, den Charakter für sich stehen zu lassen. Aber wahrscheinlich ist der Film, der ist ja von 75, der ist jetzt 25, 30, 45 Jahre alt. Das musste ich kurz rechnen. Wahrscheinlich denkt man sich, ja, also der Klassiker, das ist wirklich einer der bestbewertetsten Filme, die es gibt. Der hat die großen fünf bei den Oscars gewonnen. Das heißt, beste Regie, bestes Drehbuch, bester Film, bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin. Und hat einen großen Einfluss gehabt und man hat sich wahrscheinlich gedacht, hey, warum den nicht nochmal einem neuen Publikum zeigen? Warum nicht nochmal aufmerksam machen auf den Film, was vielleicht gar nicht so verkehrt ist? Weil ich weiß nicht, ob wir uns den Film ansonsten angeschaut hätten.
Das hätte auf jeden Fall noch deutlich länger gedauert. Ich frage mich halt, ob es notwendig ist, ihre Hintergrundgeschichte zu sehen, weil viel verlieren ja auch diese ikonischen Bösewichte dadurch ganz, ganz stark.
Man kann
Wenn
viel
man
kaputt
irgendwie,
machen.
genau, wenn man irgendwie zeigt, also diese Person ist auch ganz ausdifferenziert und das hat sie dazu gebracht und sie ist letztendlich nur ein Opfer ihrer Umstände, also ähnlich wie bei Darth Vader, dem Bösewicht in der Galaxis weit, weit weg. Und dann sieht man ihn als kleinen Jungen, der total süß aussieht und sagt, bist du ein Engel? Und man fragt sich, oh wirklich,
Aber
kann ich dir noch ernst nehmen?
nachdem die so schlecht bewertet wurden, die Prequels, werden sie ja wieder besser bewertet jetzt, nachdem man die neuen Teile gesehen
Da
hat.
können wir ja auch nochmal einen Podcast drüber machen, da hätte ich auch Bock drauf. Und ich meine, ich könnte mich jetzt nicht beschweren, diesen kleinen neunjährigen Anakin Skywalker zu sehen, denn das hat mich ins Star Wars-Universum entführt.
Ich würde vielleicht noch ein paar Sidefacts so insgesamt zu dem Film, zu den Dreharbeiten und sowas, was ich noch gefunden hatte. Ja, also wie gesagt, der Film hat bereits die großen fünf gewonnen bei den Oscars. Und das lag zum einen auch daran, dass der Regisseur Miloš Forman die Kamera so gut wie immer hat laufen lassen. Also ob nun gedreht wurde oder ob gerade geprobt wurde oder ob die Schauspieler einfach nur in ihren Rollen waren, aber offset, sage ich mal. Trotzdem wurde relativ häufig mitgedreht, sodass die Schauspieler gar nicht wussten, in was befinden wir uns gerade. Und viele oder so eigentlich alle der Schauspieler sind in ein Method Acting verfallen, weil sie auch 2 Wochen bevor die überhaupt angefangen haben zu drehen, schon dort hingeschickt wurden in die Anstalt, um sich dort einzuleben, um sich das
Das war eine
Alltagsleben
echte
anzugucken.
Anstalt, ne?
Genau, richtig. Es war eine echte Anstalt und teilweise auch mit echten Insassen, die auch teilweise zu sehen sind im Film. Und es wurde so vorgesehen, dass jeder Schauspieler mit einem anderen, mit einem Insassen zusammen einquartiert wird, damit die sich ein bisschen mit dem Gegenüber identifizieren können, quasi den kennenlernen, was sind die Eigenschaften. Und am Ende wurde durch eine Psychologin auch quasi ein psychisches Bild des jeweiligen Schauspielers erstellt mit einer möglichen psychischen Krankheit, die man eventuell irgendwo feststellen könnte, damit man feststellen kann, okay, das könnte am ehesten das sein, wo du dich
Das
reinversetzen
könnte dieser
könntest,
Schauspieler
um das zu spielen.
überzeugend spielen, weil es
Genau.
quasi im Keim enthalten sein könnte.
Ja, tatsächlich gab es bei dem Darsteller von, ich bin mir nicht sicher, ob es
Cheswick.
Chestwick war, der teilweise schon nah am Nervenzusammenbruch war während der Dreharbeiten und auch am Ende so einen krassen Ausbruch hatte, dass er stark geweint und gelacht hatte und sich nicht mehr fangen konnte, sodass er wirklich vom Set weggebracht werden musste am Ende der Dreharbeiten. Und ja, also dadurch auf jeden Fall ein sehr realistisches Bild zeichnen konnte. Letztendlich wurden diese ganzen Szenen chronologisch gedreht, was ja sehr ungewöhnlich ist bei einem Film, sodass man von Anfang bis Ende wirklich auch die Spannung oder die Anspannung gesteigern konnte, so ungefähr. Außer diese Bootsszene, die wurde ganz am Ende gedreht, auch mit einem anderen Kameramann. Und ja, das ist die einzige quasi, die im Nachhinein noch gedreht wurde. Alles andere, was wir im Film sehen, wurde auch genau in dieser Reihenfolge so gedreht letztendlich. Und ja, also auf jeden Fall sehr interessant für den Film.
Wie ist das mit Mildred, heißt sie, glaube ich, Mildred Ratched gewesen?
Genau.
Ich habe gelesen, dass sie,
Ach, mit der Schauspielerin?
genau, dass
Ja.
sie quasi, damit sie diese Distanz halten kann, in den Szenen auch privat quasi anders untergebracht gewesen ist und sich auch immer zurückgezogen hat. Also abends nichts gemacht hat mit der ganzen Crew, sondern wirklich für sich gewesen ist und ja, diese Erfahrung gemacht hat.
Also Louise Fletcher hieß die Schauspielerin, die hat tatsächlich sich komplett abgekapselt und hat auch nicht so wirklich was vom Regisseur angenommen, wie sie die Rolle spielen soll oder ihm nicht so wirklich was
Na,
gesagt,
gut ist das.
weil sie ihr eigenes Bild hatte und sie hat gesagt, oder sie hat sich gedacht, nein, ich lasse mich auf die Rolle ein und lasse mir von niemandem da reinreden und ist deswegen auch vom Set ferngeblieben, hat gemeint, sie hatte damit auch zu kämpfen tatsächlich, weil sie immer auf ihrem Zimmer war und die anderen Partys gemacht haben, sage ich mal, so auch abseits vom Set, was sie schon so ein bisschen, wo sie neidisch war. Genau, und das wollte sie wohl scheinbar am Ende so ein bisschen rauslassen, weil nach den Dreharbeiten hat sie sich, ich glaube ich, in Jack Nicholsons Outfit übergeworfen und hat halt den, hat sich quasi oberkörperfrei fotografiert, so
So als
den
Pin-up-Girl.
Rücken und hat halt in die Kamera geguckt und hat das dann jedem Schauspieler noch mitgegeben, als Andenken so ungefähr, um zu zeigen, hier, ich kann auch verrückt sein. Ich kann auch anders als das, was ich jetzt die letzten paar Monate hier dargestellt habe. Vielleicht
Das
um
passt ja
auch.
auch wieder in dieses Kartenspiel und
Ja.
Konformität und Ausbruch.
Wahrscheinlich auch, um zu zeigen, um auch wieder aus der Rolle auszubrechen und zu zeigen,
Ja.
hier, ich bin immer noch ich
Ja.
und
Was
bin nicht diese
man auch
Rolle.
braucht, ne? Also wenn die Grenzen zwischen verrückt und normal so extrem gereizt, also ausgereizt werden, dass die Schauspieler selber nicht mehr wissen, wer sie eigentlich sind, ob sie ihre Rolle sind und so, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, solche Prozesse für sich zu haben, dass man ausbrechen kann, dass
Auf
man
jeden Fall.
abschließen kann.
Ja, das hört man ja immer bei Method Acting.
Ja.
Tatsächlich hat es auch sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Insassen, die tatsächlich dort einstationiert waren. Denn es gab zwischendurch einen Unfall am Set, als sie dort gedreht haben in der Anstalt, ist wohl tatsächlich eine Insasse aus dem Fenster gefallen, weil das nicht richtig gesichert wurde. Der hat sich, glaube ich, an der Schulter verletzt, sonst nicht wirklich was. Aber das, was heutzutage einen riesigen Shitstorm werfen würde,
Zurecht.
ja, völlig zu Recht, hat damals nur so ein müdes Lächeln hervorgerufen, weil die Nachrichten auch das kommentiert haben mit einer flog aus dem Kuckucksnest.
Ja, passt,
So,
ja.
das waren die Schlagzeilen und viel mehr wurde darüber gar nicht berichtet, wo ich also heute gar nicht mehr vorstellbar, eigentlich schon ziemlich krass. Aber ein positives Beispiel ist zum Beispiel, dass dort auch einer der Insassen, der sehr stark gestottert hat, also auf dem wahrscheinlich der Charakter Billy so ein bisschen
Gut.
beruht, Der hat auf jeden Fall während der Dreharbeiten sich sehr stark mit eingebracht und hat auch dort mitgearbeitet am Set und sowas und hat aufgrund seines Engagements und weil er so da dort mitarbeiten wollte, tatsächlich sich von seiner Krankheit, dem Stottern, kurieren können und konnte danach durchgehend stotterfrei sprechen, was sehr interessant ist auf jeden Fall.
Auch da schon wieder, ne? Jack Nicholson kommt in diese Anstalt und verändert etwas. Also so symbolisch Jack Nicholson, ne? Oder symbolisch Matt Murphy.
Ja, das auf jeden Fall sehr cool. Und der Regisseur Foreman wollte auf jeden Fall keine bekannten Schauspieler für die Insassen haben, denn er wollte, dass logischerweise die Leute nicht sehen, ach guck mal hier, das ist der und das ist der, sondern dass es unbekannte Gesichter sind. Und deswegen ist es teilweise auch die erste Rolle von Danny DeVito, die erste Rolle von Christopher Lloyd. Und ja, die haben ja dann steile Karrieren noch hingelegt. Cool, auf jeden Fall.
Ja, spannend. Vor allen Dingen, also es hat ja sehr lange gedauert, bis wir uns den Film jetzt angeguckt haben, aber ich bin total froh, dass wir das gemacht haben und ich bin auch gespannt, was die Serie Ratched, die heißt Ratched, ne?
Ratched heißt die Serie.
Was die uns so zu bieten hat.
Ja, wir haben sie noch nicht gesehen. Bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Horrorserie sein soll, weil es von den Machern von American Horror Story die nächste Serie ist. Die
Ich
haben so
hoffe
ein
nicht.
Exklusivvertrag mit Netflix, aber ich glaube, es geht eher in die Thriller-Richtung, als dass es wirklich um Horror geht. Von daher kann man ja mal reinschauen, wenn ihr ein Netflix-Abo habt. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall auf den nächsten Film, den wir uns dann angucken können.
Ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Macht's gut!